Hallo zusammen, ich bin Julian und das ist Far Away. Zum letzten Mal im März. Zum letzten Mal im März aus San Francisco, aus dem 12. Stock des McAllister Tower an der UC Hastings. Es war eine ereignisreiche Woche. Ich würde behaupten, das sage ich nicht immer. Ich glaube, wenn es nicht so ereignisreich war, dann sage ich das auch vorher, aber hier war es ereignisreich. Also diesmal ausnahmsweise lohnt es sich tatsächlich, sich anzuhören, was ich denn zu berichten habe. Und ich denke, das ist als Einleitung eigentlich auch ausreichend, denn ich muss ja dafür sorgen, dass ich nicht schon wieder überziehe, wie ich es, glaube ich, letzte Woche dann leider getan habe. Dafür entschuldige ich mich nachträglich natürlich. Und deswegen denke ich, sollten wir direkt mal loslegen mit der Kalenderwoche 12. Der Einstieg ist natürlich wie immer eine Schlagzeile der Woche, nein, die Schlagzeile der Woche. Und die Schlagzeile der Woche stammt diesmal aus San Luis Obispo. Das ist ein wenig südlich von hier. Glaube ich, hoffe ich, denke ich. Ja. Ja, ich glaube, es ist. Ach, ich schlage es nach. Ich habe leider vergessen, es nachzuschlagen. Deswegen könnt ihr jetzt live zuhören, wie ich selber nochmal auf die Karte schaue, wo dann San Luis Obispo ist. Und ich hatte natürlich recht. Es ist deutlich südlich von hier. Es ist auf halber Strecke nach Los Angeles, ein bisschen nördlich von Santa Barbara, was man vielleicht kennt. Und ja, also zwischen Santa Barbara und Monterey. Oder wenn man es so sehen will, zwischen San Francisco und Los Angeles. Also, ja, sagen wir mal, gute 150, 200 Meilen, sprich 300 Kilometer und 300 Kilometer Luftlinie entfernt. Die Meldung ist trotzdem von sfgate.com, wie meistens, vom 29. März, also gestern, geupdatet heute. Und sie lautet: Great White Shark killed California Bodyboarder. Also ein großer weißer Hai hat einen Bodyboarder leider getötet. Bodyboarder ist, glaube ich, sowas Ähnliches wie Surfen, aber irgendwie anders. Das ist eine unglaublich kompetente Erklärung. Ich glaube, es ist ein kleines Surfbrett quasi. Und deswegen Bodyboard, weil man das eher im Liegen benutzt, glaube ich. Und deswegen ist es auch kürzer. Also ich verstehe es überhaupt nicht, was es genau ist, aber es soll auch nicht so relevant sein jetzt. Was relevant ist an dieser Meldung, ist, dass an Weihnachten, an Heiligabend, dieser Bodyboarder eben an der Küste von San Luis Obispo von einem weißen Hai angegriffen wurde, gebissen wurde und an den Folgen ja auch vor Ort verstorben ist. Das ist keine schöne Sache natürlich. Das ist eine sehr traurige Geschichte. Ohne Frage, soll aber auch ein bisschen darauf hinweisen oder ein bisschen ja, darauf Bezug nehmen, dass es hier ja Tiere gibt, die es so in Deutschland nicht gibt, sage ich mal. Also weiße Haie trifft man jetzt eher selten auf der Straße in San Francisco und Umgebung. Aber von Kojoten zum Beispiel habe ich ja schon mehrfach erzählt. Kojoten sind auch schon eher beeindruckende Tiere, wenn man jetzt nicht so der allergrößte Fan von großen Hunden ist, insbesondere. Denn wie ein sehr, sehr großer Hund oder ein sehr kleiner Wolf sehen sie aus. Dann gibt es auch durchaus Bären prinzipiell. Also ich habe noch nie einen gesehen, glücklicherweise, denn wenn man einen sieht, dann ist man am falschen Ort. Aber es gibt Bären hier in der Umgebung und dann eben, ja, auch Haie sind durchaus existent. Und das ist natürlich jetzt alles nicht extrem. Gerade in Großstädten ist es nicht so extrem. Wie gesagt, dass hier irgendwie wie in Berlin Wildschweine rumlaufen, das gibt es nicht. Aber man sollte eben darauf gefasst sein, gerade wenn man irgendwie wandert in der Umgebung oder wenn man irgendwie auf weniger bevölkerten Wegen unterwegs ist. Was eine Standardausrustung hier ist, was ich in aus Europa weniger kenne, sind so Trailbelts, also dass man sich so Glöckchen umhängt, wenn man wandert. Das ist jetzt beim weißen Hai wenig hilfreich, aber bei Bären kann es vielleicht hilfreich sein. Bei Kojoten hilft es auf jeden Fall, denn die mögen keinen Lärm. Kojoten sind normalerweise auch nicht gefährlich oder aggressiv, aber man weiß es halt nie, ne? Also, die Botschaft ist, wenn man in Kalifornien Outdoor-Sport betreibt, jeglicher Art, dann sollte man auf seine Umgebung achten und schauen, dass ja, kein Hai hinter einem lauert. Oder so. Das war die Schlagzeile der Woche. Ich beginne den inhaltlichen Teil mit dem Donnerstag, wie gewohnt und wie üblich. Und der Donnerstag hatte neben den Vorlesungen gleich mehrere Programmpunkte. Also begonnen natürlich mit Criminal Procedure, wie immer. Da ging es sehr viel um Zwang, der ausgeübt wird von PolizistInnen. Also es ging unter anderem darum, wann Aussagen freiwillig sind und wann Aussagen eben unter Druck geschehen und dadurch nicht verwertbar sind. Psychologischer Druck, physischer Druck in irgendeiner Form, da gibt es natürlich auch eine reichhaltige Geschichte leider in den USA, wie wahrscheinlich in den meisten Ländern der Welt. Und das ist insofern natürlich auch ein zentrales Thema, wenn es um verfassungsrechtlichen Schutz für Verdächtige geht. Danach dann Property. Und auch da kommen immer mehr Konzepte dazu. Ich verliere allmählich die Übersicht. Es ging diesmal, glaube ich, wieder um die Übertragung von Eigentum unter Lebenden, nicht mehr Toten. Aber ist ja auch egal. Naja, danach gab es dann das Squad, also Bier und Pizza. Ich nehme an, das Vorletzte in meiner akademischen Karriere. Soweit ist es schon. Ich gehe davon aus, dass es nochmal eins geben wird vor der Klausuren- bzw. vor der Reading-Phase. Also wenn die Vorlesungen zu Ende sind und wir anfangen mit der Vorbereitung, dann wird es wahrscheinlich nochmal ein Squad geben. War wie immer eine ganz schöne Veranstaltung. Also gutes Bier, gute Pizza, relativ wenige Leute diesmal da. Also auch sehr, sehr, sehr unangenehmes Wetter, muss man sagen, für San Francisco-Verhältnisse. Also es hat natürlich nicht geregnet, es regnet hier im Prinzip nicht. Aber sehr, sehr windig im Innenhof. Und das war irgendwie auch so in Baurichtung des Innenhofes, sag ich mal, die Windrichtung. Sprich, man hat sich da sehr intensiv vom Wetter betroffen gefühlt. Aber wir konnten ohnehin nicht wahnsinnig lange da bleiben, denn danach stand ein Mixer an. Also auf dem Skydeck des neuen Gebäudes in der Golden Gate Avenue gab es dann eben ein Treffen von LLM-Alumni und der aktuellen LLM-Klasse. Es waren einige Alumni da, also 7 oder 8, würde ich sagen, vielleicht sogar ein paar mehr. Und auch sehr interessante Gespräche dabei. Also relativ viele Leute erstaunlicherweise, die irgendwie im Datenschutzbereich arbeiten, was für mich natürlich interessant war. Aber auch sonst einfach eine sehr nette Gelegenheit, nochmal irgendwie miteinander ins Gespräch zu kommen und eben auch zu sehen, was für Karrierewege sich unter Umständen nach dem Studium hier, auch insbesondere nach dem LLM-Studium hier, eigentlich so auftun. Abgesehen davon ist es natürlich immer ganz nett, wenn Essen und Getränke gestellt werden. Das war auch diesmal der Fall. Ein mediterranes Buffet und ja, Bier und Wein und Cola und weitere alkoholfreie Optionen. Nö, war ganz gut. Also auch von der Versorgung her kann ich nicht meckern. Eine insgesamt schöne Veranstaltung des Career Office und ich muss doch ein paar der Leute, deren Bekanntschaft ich dort gemacht habe, anschreiben, glaube ich. Man weiß ja nie, was sich aus sowas für Möglichkeiten ergeben. Das war also der Donnerstag. Den Freitag begonnen habe ich tatsächlich mal wieder mit einem Informational Interview. Das war mir netterweise vermittelt worden. Und da habe ich gesprochen mit einer Personalverantwortlichen, beziehungsweise mit einer datenschutzrechtlich Verantwortlichen einer großen Tech-Firma. Wir werden sehen, was sich daraus ergeben wird. Ich werde keine Details preisgeben über die Firma oder über die Inhalte des Gesprächs, selbstverständlich, denn das ist ja ein öffentliches Podcast, auch wenn man das an den ZuhörerInnenzahlen nicht immer sieht, aber es ist öffentlich. Dementsprechend war es aber auf jeden Fall sehr, sehr aufschlussreich und sehr spannend, auch aus dieser Perspektive so ein bisschen was zu hören. Und möglicherweise könnte das auch beruflich nochmal unmittelbare Folgen haben. Das werden wir aber sehen. Der Rest des Freitags bestand dann quasi ausschließlich aus sehr intensiver Arbeit an meinem Paper. Ich war ja letzte Woche bei irgendwie 16 Seiten oder so stehen geblieben. Ich bin jetzt bei 27 oder 28. Also ich habe an dem Freitag größtenteils diese 10 Seiten draufgelegt. Eine Menge Fußnoten, eine Menge Sekundärliteratur. War sehr, sehr, sehr produktiv, muss man sagen. Und das hat auch gut getan. Also es hat auch tatsächlich Spaß gemacht zu schreiben. Und ich bin auch relativ froh, wenn ich in absehbarer Zeit das Ding jetzt abgebe und mich dann auf andere Sachen konzentrieren kann. Denn nebenbei so ein Paper zu schreiben während des Semesters ist es gar nicht so toll. Also die Hausarbeiten in den Semesterferien, die ich aus Deutschland kenne, waren jetzt auch nicht toll. Aber dieses Paper nebenbei, das nervt so richtig, weil es frisst halt Kapazitäten, die man eh schon nicht hat. Und man weiß halt auch nie, wie viel Zeit man denn aufwenden soll und so. Nee, bin ich froh, wenn ich das erledigt habe. Also dann kann ich auch wieder mit der Bar-Exam-Vorbereitung anfangen, denn die muss auch noch erledigt sein. Ja, ansonsten gab es Freitag nicht so viel zu berichten. Abends habe ich dann auch nichts mehr gemacht, denn das habe ich dann am nächsten Tag. Insofern, ja, war ein okayer Freitag, war produktiv, aber jetzt freizeittechnisch nicht so spannend, kann passieren. Natürlich haben wir ein Rechtsthema der Woche. Das Rechtsthema der Woche ist ja so der einzige Bereich eigentlich dieses Podcast, wo ich mir tatsächlich manchmal ein bisschen Notizen mache, weil das Recht die merkwürdige Angewohnheit hat, gelegentlich kompliziert zu werden. Ich weiß auch nicht, woran das liegt, aber so ist das wohl. Diesmal habe ich keine Notizen, weil es diesmal ja so ein Kernbereich meiner Tätigkeiten ohnehin betrifft. Und zwar geht es um die Einigung, die die Europäische Union und die USA gefunden haben über Datentransfer ins Ausland, in Drittländer. Das ist natürlich unter der Datenschutzgrundverordnung alles so ein bisschen schwierig geworden, war es aber auch schon vorher unter der Data Privacy Richtlinie. Es ist halt so grundsätzlich, wenn man Daten in ein Drittland übertragen will, also ein Land, was nicht Mitglied des europäischen Wirtschaftsraums ist, dann muss dieses Land bestimmte Anforderungen einhalten. Es gibt grob gesagt zwei Möglichkeiten. Die eine Möglichkeit ist, dass es einen sogenannten Angemessenheitsbeschluss gibt von der EU-Kommission. Sprich, dass die EU-Kommission sagt, der Datenschutz in diesem Land ist angemessen, ihr könnt da grundsätzlich Daten hinübertragen. Das gibt es für ein paar Länder. Japan unter anderem, glaube ich. Ja, habe ich jetzt keine Liste griffbereit, wie gesagt, keine Notizen gemacht. Und die andere Möglichkeit sind Standardvertragsklauseln, sprich, dass die EU-Kommission Standardklauseln herausgibt für Verträge, die man mit den Institutionen, an die man Daten übertragen will, dann abschließt. Das wird beides so ein bisschen mit Misstrauen betrachtet. Und insbesondere über die Angemessenheitsbeschlüsse gab es ja einige Konflikte, insbesondere was das Datenschutzniveau der Vereinigten Staaten angeht. Der Name Maximilian Schrems ist sicherlich vielen ein Begriff. Max Schrems ist ein Datenschutzanwalt aus Österreich, der übrigens auch einen kalifornischen LLM hat. Der hat nämlich an der University of Santa Clara graduiert. Das ist hier in der Nachbarschaft, also ungefähr 1,5 Stunden weg. Ziemlich nah am Stadion der 49ers. Und offenbar ist er nicht zum Football gegangen, sondern hat sich stattdessen mit Datenschutz befasst, was ja auch sehr sinnvoll ist. Das hat dazu geführt, dass er dieses ganze Modell der Angemessenheitsbeschlüsse kritisch gesehen hat und diese Kritik seinerseits, etwa wegen Praktiken von Facebook, aber auch anderen, ja, Dienstleistern, hat dann letztlich zu zwei Entscheidungen des Europäischen Gerichtshofs geführt, Schrems 1 und Schrems 2. Schrems 1 markierte das Ende des Privacy Shield Abkommens und Schrems 2 war das Ende des Safe Harbor Abkommens. Und beide Abkommen sind eben dazu gedacht gewesen, dass man sagt, so auf dieser Basis dürft ihr Daten in die USA übertragen, ohne dass wir das irgendwie problematisch ansehen als Europäische Union. In beiden Fällen war es so, dass der EuGH sich, wie es seine Art ist, relativ kryptisch, relativ breit geäußert hat, vor allem betont hat, dass es nicht hinreichend gesichert ist, dass eben die Regierung der Vereinigten Staaten keinen Zugriff auf die Daten hätte. Es ist jetzt nicht so, dass der EuGH dazu neigt, fremde Gesetzgebung zu kritisieren, aber es wird schon relativ deutlich, dass eben Gesetze wie beispielsweise der US Patriot Act und andere oder der US Freedom Act eine gewisse Rolle dabei gespielt haben. Es ist eben so, dass die Geheimdienste hier massiv auf Daten zugreifen können. Die NSA-Affäre ist ja allgemein bekannt. Und das bereitet natürlich DatenschützerInnen gewisse Sorgen. Jetzt ist es so, also das ist eine ganz kurze Fassung, die Schrems 1 und 2 Entscheidungen sind sehr umfangreich und auch relativ komplex zu lesen. Es gibt Zusammenfassungen im Internet, die sind etwas weniger komplex zu lesen. Großer Spaß ist es immer noch nicht. Ich habe das hier aufs Notwendige verkürzt. Jetzt ist es so, dass sich Joe Biden und Ursula von der Leyen ja kürzlich getroffen haben im Zuge des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine. Und eben sich über diverse Dinge sinnvollerweise unterhalten haben. Dazu zählt allerdings auch die Datenübertragung in die USA. Und offenbar gibt es jetzt ein Abkommen zwischen USA und EU, zumindest in Grundzügen, das keine Gesetzesänderungen innerhalb der USA vorsieht, sondern nur Zusagen gegenüber europäischen BürgerInnen, dass eben Daten nur begrenzt an Regierungsstellen übertragen würden und nur aus bestimmten Gründen. Das ist natürlich eine relativ schwache Angelegenheit. Das heißt, wenn es jetzt zu diesem Abkommen kommen wird, wie auch immer es heißt, die guten Namen sind ja jetzt alle schon weggefallen durch die letzten beiden Abkommen, dann ist es sehr wahrscheinlich, dass es wieder vor den EuGH geht und es ist auch nicht unwahrscheinlich, dass es dann zu Schrems 3 kommt und wir wieder in dieser Zeitschleife feststecken, dass es eben kein Abkommen gibt. Was das für eine Rolle spielt, ist relativ schnell erzählt, denn natürlich sind viele internationale Dienstleister wie etwa Google oder Facebook oder was auch immer auf Server in den USA, na, nicht unbedingt angewiesen, aber sie stützen sich massiv auf Serverinfrastruktur, die in den USA liegt. Wenn man jetzt, was natürlich viele Internetseiten machen, Dienste von Google oder Ähnlichen einbindet, etwa Google AdWords oder Google Analytics, was zum Beispiel Besucherströme auf Webseiten untersucht, dann kann das dazu führen, dass Daten in die USA übertragen werden und nach aktuellem Recht wäre das unter Umständen ein Datenschutzverstoß. Unter welchen Umständen möchte ich jetzt nicht erklären. Sprich, es hat eine hohe praktische Bedeutung, es ist ein sehr spannendes Thema und es ist so ein bisschen, es zeigt so ein bisschen den grundlegenden Konflikt zwischen EU und USA auf, was so Datenschutz betrifft. Das sind alles auch Themen, die ich in meinem Paper verarbeite. Das sind alles auch Themen, die ich jetzt irgendwie für mein Datenschutzseminar generell untersuche. Und deswegen ja, sind das auch beruflich Sachen, die mich sehr betreffen. Aber es ist natürlich auch privat eine sehr spannende und sehr relevante Geschichte. Denn letztlich, Daten sind der Treibstoff des Jahrhunderts oder Jahrzehnts. Es ist ein wichtiger Rohstoff. Es ist ein Rohstoff, der auch eben nicht von der Person, die die Daten generiert, jemals zu trennen ist. Und es ist wahrscheinlich schon wichtig zu wissen, was damit passiert. Und aktuell muss man eben konstatieren, wenn Daten in den USA landen, dann gibt es gewisse Zweifel am Schutzniveau. Insofern ist das, was Max Schrems tut, auf seine Weise sicherlich auch wichtig. Auch wenn es natürlich begründete und weniger begründete Vorbehalte dagegen gibt. Also natürlich sind Social-Media-Unternehmen aus teilweise auch vielleicht nicht so richtigen Gründen dagegen ein bisschen voreingenommen, weil natürlich Datenschutzvorgaben jeder Art auch die eigene Tätigkeit einschränken. Also man muss es auch ein bisschen verstehen. Ich meine, die Unternehmen als solche haben jetzt vielleicht auch nicht das Kerninteresse, böse zu sein und Rechte zu verletzen, sondern das Kerninteresse ist ja erstmal, dass man seine Dienste vermarkten kann. Und klar, das wird nicht einfacher, wenn man Daten nicht verkaufen kann. Aber es ist vielleicht, hat vielleicht doch seinen Grund. Also es ist vielleicht doch irgendwie im Zuge eines Interessenausgleichs gar nicht so schlecht, wenn man sich über das Schutzniveau nochmal eingehend unterhält. Insofern beobachten wir das alle sehr gespannt, was da jetzt passieren wird mit diesem Abkommen, ob es ein Abkommen gibt, davon gehen wir aus. Und wenn ja, wie der EuGH das diesmal betrachten wird. Und ja, wir schauen dann mal, worauf wir dann in ein oder zwei Jahren unsere Datentransfers in die USA stützen können. Bis dahin gibt es die Standardvertragsklauseln. Auch die sind umstritten und auch da warten wir ab, was passieren wird. Ist also vieles im Fluss. Das war das Rechtsthema der Woche. Am Samstag dann habe ich ja noch ein kleines bisschen weitergeschrieben, aber nicht mehr so viel. Und habe mich dann in Richtung des Golden Gate Park aufgemacht, weil ich mal wieder ein wenig Natur brauchte. Aber ein paar kleine Runden gedreht, also Runden eigentlich nicht, weil wenn man da eine Runde dreht, dann braucht man 2 Tage. Aber mich ein wenig dort aufgehalten. Und dann musste ich aber auch schon weiter, denn um 19 Uhr stand das erste Heimspiel der Oakland Roots für diese Saison an, sprich des Soccer-Teams, das in Oakland in der 2. Liga spielt, dort am Laney College, wo ich ja im letzten August schon, ja, August und September schon 2-3 Mal war. Und diesmal habe ich mir vorgenommen, die Saison ein wenig intensiver zu verfolgen. Das hat sich auch sehr nett gestaltet. Wir waren zu zweit da und ja, das Spiel selber gegen Monterey Bay. Das endete leider 2-3 in einer Niederlage. Es gab aber immerhin eine zwischenzeitliche Führung und dadurch ein bisschen was zu feiern. Ich stand das erste Mal mitten in dem wirklich Supporter-Block. Das war ganz interessant. Also es war relativ viel los, so 5.800 Leute, glaube ich, im Stadion, also annähernd ausverkauft. Und der Support war trotz des Ergebnisses gut. Und wegen der zwischenzeitlichen Führung vielleicht auch relativ gut. Also hat sich fast ein bisschen europäisch angefühlt, würde ich sagen. Jetzt nicht europäisch erste Liga, aber europäisch guter Amateurfußball, kann man schon sagen. Auch qualitativ kommt guter Amateurfußball eigentlich hin. Also abgesehen davon, dass Teams hier aus irgendeinem Grund generell auf Verteidigung verzichten. Ja, hat Spaß gemacht. Kleines Highlight, ich habe das erste Mal einen Feldspieler im Tor gesehen im Stadion, glaube ich. Ich kann mich zumindest nicht erinnern, dass ich das mal gesehen hätte. Und wenn doch, dann jedenfalls nicht in einem Spiel, was auch im Fernsehen übertragen wurde. Das wurde es nämlich. Insofern war das ein bisschen eine Premiere. Monterey Bay hatte nämlich eine Verletzung beim Torwart in der dritten oder vierten Minute der Nachspielzeit und konnte nicht mehr wechseln, obwohl der Ersatztorwart schon sich fertig gemacht hatte. Sie hätten ihn fast versehentlich eingewechselt, haben sie aber nicht. Und ja, entsprechend haben sie dann einen Feldspieler ins Tor gestellt, hat aber für Oakland auch nichts mehr eingebracht. Ja, das war dann Samstag so eine ganz nette Abendgestaltung. Ein gigantisch großes Stadionbier hatte ich. Die haben da diese 16-Unzen-Dosen. Ich glaube, das sind so 0,7 Liter oder sowas. Das reicht auch für ein Spiel, wenn man will. Und ja, dann hat sich das so, ja, ist der Abend so ausgeklungen damit. War ein schöner Samstagabend, ein schöner sportlicher Samstagabend. Kommen wir zum Ort der Woche. Ich hatte es ja ein bisschen versprochen, nachdem wir letzte Woche ja eher unschöne Worte gefunden haben über den Marina District, dass ich mich entschuldige dafür beim Marina District, indem ich quasi ihn diesmal zum ja, Ort der Woche nominiere und da nichts dazwischen gekommen ist, da ich keine anderen Orte spontan kennengelernt habe, die spannender sind. Doch, spannender schon. Egal. Habe ich mich entschieden, das tatsächlich zu tun. Also der Marina District, das ist eine Gegend von San Francisco im Norden der Stadt. Nordosten der Stadt genau genommen. Also im Prinzip vom Embarcadero aus könnte man sagen, ein bisschen, ja, nach oben. Ist ein bisschen schwer zu beschreiben, aber im Prinzip an der Küste lang. Es ist auch direkt an der Küste gelegen. In der Nähe von Fort Mason, was ja schon mal ein Ort der Woche war hier, wenn ich mich recht erinnere. Und es ist eine relativ neue Nachbarschaft der Stadt. Es ist nämlich entstanden, der Marina District, im Zuge der Weltausstellung von 1915. Also eigentlich nicht im Zuge der Weltausstellung, sondern auf dem Gelände dieser Weltausstellung. Es gab ja 1906 eins der größten Erdbeben in der Geschichte von San Francisco, dann das größte Erdbeben in der bebauten Geschichte von San Francisco jedenfalls, das auch zu massiven Bränden geführt hat und eben zu großer Zerstörung in der Stadt. Und im Jahr 1915 hat dann eine Weltausstellung hier stattgefunden. Die Panama-Pazifik-Ausstellung hieß das, glaube ich, oder so ähnlich. Die eben das so ein bisschen feiern sollte, den Neuaufbau dieser Stadt. Und diese Weltausstellung, da wurden eben auch diverse Gebäude errichtet, natürlich, wie das ja so üblich ist. Also unter anderem der relativ bekannte Palace of Fine Arts, Palast der noblen Künste. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie man ihn korrekt übersetzt. Und diese Gebäude und deren Strukturen wurden dann eben integriert, teilweise in den Marina District, der dann auf diesem Freigelände, auf dem diese große Ausstellung halt stattgefunden hat, ja, etabliert wurde. Und das ist eigentlich auch schon alles Spannende über die Geschichte dieses Distrikts. Das ist nämlich so ein bisschen das Problem. Also es gibt nicht so richtig Dinge, die diese Gegend auszeichnen. Es gab eben ja, 1989 beim weiteren großen Erdbeben nochmal größere Beschädigung des Distriktes und dann nochmal einen teilweise Neuaufbau. Aber es ist alles nicht so, also es hat keinen wahnsinnig großen Wiedererkennungswert. Ja, der Palace of Fine Arts ist natürlich ein besonderes Gebäude, ein Gebäude, was man irgendwie gut wiedererkennt, definitiv. Wobei es ein Neubau ist auch, also es ist nicht der Originale, der für die Weltausstellung damals gebaut worden ist. Dann ist eben ja, ein bisschen Campus der Academy of Art ist im Marina District verortet, aber sonst ist halt nicht wahnsinnig viel. Ja. Also Marina, da leben halt vor allem, wie ich es letztes Mal schon sagte, die Leute, die im Silicon Valley arbeiten, da eine ganze Menge Geld verdienen und sich dementsprechend dann wiederum die relativ teuren Mieten und Immobilienpreise im Marina District leisten können. Der liegt halt relativ günstig, wenn man irgendwie pendeln muss. Man kommt relativ schnell aus der Stadt raus, das ist gut. Und ansonsten gibt es aber auch wenig, was irgendwie typisch für die Stadt wäre. Also es sind viele Ketten da, es sind viele relativ ja, anonyme Bars und Restaurants und sowas da. Es ist alles ein bisschen austauschbar. Es könnte eigentlich jede beliebige Großstadt sein. Und das ist dann eben auch so ein bisschen der Punkt, der mich an Marina stört, weswegen das nicht so der Ort ist, wo ich wahnsinnig oft hingehe. Man kann es da schon aushalten, das ist alles nett. Ich habe das letztes Mal schon gesagt, aber es ist halt eben auch austauschbar. Es ist nichts Besonderes. Dennoch, Ort der Woche, der Marina District mit leichten Bauchschmerzen. Über den Sonntag gibt es etwas weniger zu berichten. Der war wettermäßig nicht so überzeugend und abgesehen davon war ich ein wenig mit Formularen beschäftigt. Denn ich musste ja keine Steuererklärung abgeben in den USA, in Deutschland nämlich schon. Aber ich muss ein anderes Formular abgeben, was eben quasi mir bescheinigt, dass ich von der Steuererklärung ausgenommen bin oder von der Steuerpflicht. Und ja, dazu waren ein paar andere Sachen fällig. Also alles so im Zuge dessen. Es muss ja irgendwann erledigt werden. Und wenn man dann mal so ein paar Tage hat, wo das Wetter nicht so ganz überragend ist, wie es ja normalerweise ist, dann schadet das natürlich nicht. Insofern habe ich Sonntag viel mit Papier zugebracht, habe mir auch die ersten Gedanken gemacht über meine Präsentation im Datenschutzrecht, wo ich Montag jetzt dran bin. Zur DSGVO muss ich was präsentieren oder darf ich was präsentieren. Und das hat größtenteils den Tag in Anspruch genommen. So ein Sonntag ist ja auch erstaunlich schnell vorbei, stelle ich immer wieder fest. Aber naja, nö. Also immerhin ist es jetzt erledigt. Das heißt, ich kann mich jetzt und muss mich jetzt nicht mehr darüber beschweren. Außerdem habe ich jetzt auch das richtige Outfit bestellt für die Graduierungszeremonie. Es gab hier irgendwie leichte Missverständnisse. Deswegen habe ich die falsche Robe hier liegen. Beziehungsweise mit der falschen Kapuze, glaube ich. Das ist es vor allem. Und ja, ich hoffe, dass das dann diesmal stimmt. Ich habe diese hier jetzt schon mal versucht anzuprobieren. Das sind sehr komplizierte Kleidungsstücke, so viel kann ich sagen. Also ich bin sehr gespannt, wie sich das dann gestalten wird am 22. Mai. Das ist ja auch nur noch 6 Wochen ungefähr weg. Dann graduiere ich, Wahnsinn. Und dann darf ich dieses ein wenig lächerliche Kleidungsstück tragen. Ja, werden wir mal sehen, wie das wird. Auch das sicherlich interessant, aber hoffentlich kommt da jetzt bald das Richtige. Dann kann ich nämlich das Falsche wieder wegschicken und hoffen, dass ich mein Geld zurückbekomme. Ja, sprich, Sonntag hatte sehr viel Verwaltungskram und deswegen lohnt es sich gar nicht, da so viele Worte drüber zu verlieren. Ja, Essen der Woche gibt es diesmal nicht, ich habe keine Zeit. Nee, ich habe tatsächlich nur noch eine knappe halbe Stunde, bis ich Richtung Vorlesung sollte. Und dementsprechend wird es ein bisschen knapp, aber mir fällt jetzt auch tatsächlich nichts so Entscheidendes ein, was ich in der letzten Woche gegessen habe. Ich habe festgestellt, die Brezelstücke von Trader Joe's mit Mandelbutter, die sind doch gar nicht so schlecht. Also Erdnussbutter ist zwar besser, aber Mandelbutter ist auch nicht schlecht. Also Trader Joe's Brezelstücke mit Mandelbutterfüllung, das ist dann das Essen der Woche, sage ich mal. Toll, ne? Das dürfte das kürzeste Essen der Woche sein, was ich bisher produziert habe. Damit haben wir das aus dem Weg geräumt und können in diese Woche, die ich gerade verbringe, einsteigen. Am Montag haben wir losgelegt mit Evidence und in Evidence hat es sich vor allem um Character Evidence gedreht. Also Character Evidence ist eine besondere Kategorie von Beweisen, nämlich Beweise, die zeigen sollen, dass jemand einen schlechten Charakter hat und aus diesem Grunde es wahrscheinlich sei, dass er die entsprechende Tat begangen habe. Das will man grundsätzlich nicht. Man will, dass bewiesen wird, dass jemand eine Tat begangen hat und nicht, dass bewiesen wird, dass er der Typ dafür ist oder sie der Typ, die Typin dafür ist, die Tat zu begehen, sondern man möchte halt wirklich diesen direkten Zusammenhang. Also man möchte konkrete Beweise für die konkrete Tat und deswegen ist das sehr unerwünscht. Es gibt ein paar Ausnahmen dafür, aber dazu kommen wir gleich. Insofern kenne ich diese Ausnahmen offiziell noch nicht, obwohl ich natürlich schon mich vorbereitet habe und von ihnen gelesen habe. Aber ja, Stück für Stück. Ich muss ja Material für nächste Woche haben. Wenn ich hier jetzt alles vorwegnehme und das ganze Pulver verschieße, dann weiß ich ja gar nicht, was ich nächste Woche erzählen soll. Und das wollen wir doch alle nicht. Sprich, ja, wir beschränken uns darauf. Später ging es dann weiter mit Datenschutzrecht und da haben wir gesprochen über das Werk von Ari Waldman. Ich glaube, Ari Waldman habe ich hier schon mal erwähnt. Der hat ein Buch geschrieben, was ich im Januar auch gelesen hatte. Da geht es um seine Erfahrungen mit Datenschutz, ja, professionellen Data Privacy Professionals, Datenschutzprofessionellen, ja, genau, so heißt es. In der Tech-Industrie. Also er hat quasi im Silicon Valley irgendwie sich bei 3 Firmen embedded, hat da so Günther Wallraff-mäßig, aber offen erkennbar, recherchiert und eben sich angehört, wie die Leute da ihren Job machen und ist damit relativ unzufrieden. Er sagt, Datenschutz sei rein performativ. Also man würde so tun, dass man, als hätte man bestimmte Abläufe, durch die man den Datenschutz sicherstellt, aber in Wahrheit seien die Abläufe nur um der Abläufe selbst willen da. Ich finde es in Teilen ein bisschen zynisch, die These. Ich glaube schon, dass es ein echtes Interesse an Datenschutz auch in der Tech-Branche gibt. Und ich halte es auch nicht für naiv, wenn man sagt, dass das existiert. Andererseits sagt er natürlich wichtige Sachen damit. Denn das reine Regime von quasi Notice and Consent, also dass man eine Datenschutzerklärung bekommt und auf OK klickt und damit sein Einverständnis gibt, das ist halt nicht ausreichend als Verständnis von zukünftigen Datenschutz. Insofern hat es so ein bisschen zwei Seiten. Also er ist ein bisschen zu extrem in seinen Sichtweisen, aber meiner Ansicht nach. Aber er spricht natürlich Punkte an, die wichtig sind. Daher durchaus lesenswertes Werk. Also, falls da jemand Interesse dran hat, kann ich sicherlich auch den Titel des Buches mitteilen. Ich habe es nämlich gerade nicht hier, da ich es nur elektronisch habe. Von Amazon. Siehe Datenschutz. Ja, Ari Wortmann. Industry Unbound heißt es, genau. Also, falls jemand das mal lesen möchte, es sei durchaus empfohlen, wenn auch mit kritischen Augen gelesen. Ich bin mir relativ sicher, dass da vorhin ein Alarm zu hören war, aber das war nur ein Sicherheitsalarm, den ich mir gestellt hatte, damit ich nicht völlig die Zeit vergesse. Ich werde es leider nicht überprüfen können, weil ich keine Zeit mehr haben werde, mir das hier anzuhören. Ich hoffe auch sehr stark, dass das vom Ton her alles passt. Ein bisschen Knacken war dabei vorhin, aber im Großen und Ganzen wird es schon okay sein. Ja, ist alles ein bisschen knapp heute, aus Gründen. Jedenfalls, was noch aussteht, ist der Dienstag. Und da haben wir im Kriminalprozessrecht begonnen mit, oder ja, eigentlich auch den großen Teil der Einheit gefüllt, mit einem sehr prominenten Fall, nämlich Miranda gegen Arizona. Und Miranda ist der Grund, warum eine Verhaftung in amerikanischen Filmen immer so abläuft, wie sie abläuft. Also, sie haben das Recht zu schweigen, alles, was sie sagen kann und wird, vor Gericht gegen sie verwendet werden. Sie haben das Recht auf einen Anwalt. Wenn sie sich keinen Anwalt leisten können, wird ihnen einer gestellt. Das sind Dinge, die man Verdächtigen bei der Festnahme sagen muss, bevor man Ergebnisse einer Vernehmung verwerten kann. Und das hat der Supreme Court entschieden. Das steht nicht im Gesetz, sondern das hat in den 1960ern in Miranda gegen Arizona der Supreme Court vorgeschrieben, dass das eben so sein muss. Denn man müsse jeder Verdächtigen klar machen, wie diese Rechte aussehen. Und man müsse auch sicherstellen, dass die Person diese Rechte verstanden hat. Wenn die Person die Rechte wahrnehmen will, wenn sie also sagt, ich schweige oder ich will meinen Anwalt, dann muss man das auch akzeptieren. Also dann darf man nicht irgendwie am nächsten Tag wiederkommen oder 2 Stunden später wiederkommen und nochmal nachfragen, sondern dann ist es so. Dann muss man einen Anwalt oder eine Anwältin bereitstellen oder eben ja auch nicht mehr weiter verhören, wenn es dann das Schweigerecht ist. Das ist also ein relativ zentraler, wenn auch eher formalistischer Anspruch quasi, der da so umgesetzt worden ist. Und ist inzwischen aber Standard geworden. War damals sehr umstritten. Also die Entscheidung hat auch einiges an Widerspruch bekommen. Selbst in der Entscheidung sind einige kritische Stimmen enthalten. Aber ich denke, im Großen und Ganzen hat es sich bewährt. Ob es ausreichend ist, ist eine ganz andere Frage. Also reine Warnungen, ja, können natürlich immer noch umgangen werden. Und es gibt natürlich immer noch Tricks. Aber es ist ein wirklich weites Feld. Ja, und zum Abschluss haben wir in Property noch geredet über Geschenke, Testamente und Hypotheken. Also die schönen Dinge des Lebens. Und na, Geschenke schon, der Rest nicht so sehr. Aber Geschenke gibt es im US-Recht ja gar nicht so wahnsinnig intensiv. Der Grund ist ein bisschen, dass es keine Schenkungsverträge gibt in dem Sinne. Also es gibt Verträge, die ähnlich sind wie Schenkungen, aber reine Schenkungsverträge gibt es nicht. Ich hatte schon mal erklärt, warum. Man braucht ja immer Consideration. Sprich, man muss irgendwie auf irgendetwas verzichten im Gegenzug zur Schenkung, damit sie wirksam ist als Vertrag. Wenn man die Schenkung bewirkt, ist sie natürlich wirksam. Also wenn ich jemandem was gebe und sage, hier hast du geschenkt, dann ist es bewirkt und damit ist es wirksam. Das ist besonders dann interessant, wenn es um eine sogenannte Schenkung von Todeswegen geht. Da hatten wir einen Fall, wo eine Dame vor einer OP einen Brief an ihren Ehemann geschrieben hat, weil sie offenbar befürchtete, dass es nicht gut ausgeht. Es ging auch nicht gut aus. Und in dem Brief hat sie geschrieben, wo sie Geld in der Wohnung versteckt hatte. Und die Frage war dann halt, ob diese Schenkung dann schon bewirkt war. Das Gericht hat sich dagegen entschieden und hat gesagt, nee, das wäre ja wie ein Testament und er war ja noch gar nicht im Besitz des Geldes. Also es ist ihm ja nicht gegeben worden, sondern es war nur in der gemeinsamen Wohnung und er wusste aber nicht, wo es war. Deswegen war die Schenkung noch nicht bewirkt. Also das sind so, ja, Seitenthemen quasi des Eigentumsrechts bei Schenkungen von Todeswegen. Und ja, das ist so spannend, denke ich, jetzt gewesen, dass ich euch nicht weiter belasten möchte mit zusätzlicher Spannung und deswegen es einen Day calle und sagen würde, dass ich mit dieser Woche jetzt soweit dann fertig bin. Denn ich habe auch gar nicht mehr so viel Zeit, wie schon gesagt, und damit ist es ja ganz gut, dass ich das noch geschafft habe hier. Sonst hätte ich ja noch stundenlang warten müssen. Vielleicht gab es bis zum Donnerstagmorgen, bis ihr dieses frisch gedruckte Podcasts in Händen haltet. Und so könnt ihr das gemütlich noch zum, was weiß ich, zum Abendessen. Nein, ich habe keine Ahnung, wie das hier gehört wird, in welchem Zusammenhang, beim Joggen oder so. Jedenfalls könnt ihr es dann heute noch hören und das ist doch vorteilhaft für uns alle, hoffe ich, ganz stark. Ja, das war meine Woche. Wir nähern uns mit rapiden Schritten der Klausurenphase und der Graduation und den ganzen Geschichten, die damit so zusammenhängen. Es sind also spannende Zeiten und ich denke, auch die nächste Woche wird wieder eine interessante werden. Vielleicht gehe ich heute Abend auf ein Konzert, das weiß ich noch nicht. Das hängt ein bisschen damit zusammen, wie gut ich vorankam mit der Präsentation und wie fit ich mich insgesamt fühle. Aber ja, schaue ich gleich mal. Ansonsten würde ich mal sagen, dass ob ich dann da war oder nicht, erfahrt ihr nächste Woche, denn wir hören voneinander.